Achtung, das sind eine andere Fähigkeit. Dazu gibt es bitte jeder
Habe ich im Obdachlosenheim gewohnt. Irgendwann kam ich, habe ich YouTube geguckt. Dann habe ich so eine Anleitung für so eine Plantage gesehen. Wirklich. Ich habe mir gewünscht, hey, ich wünschte mir, jemand hätte mich gepackt und gesagt, hey, du machst jetzt eine Ausbildung, ob du willst oder nicht, und du brichst nicht mehr ab.
Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie zur neuen Folge Haftzeit und neben Herr Ahrens.
Hallo, Herr Dill.
Freue ich mich heute ganz besonders, unseren Gast Mahmoud Hassan zu begrüßen.
Danke, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
Komm, ich freue mich, dass du da bist. Mahmoud ist mit mir hier mit inhaftiert und wird uns heute seine Geschichte erzählen.
Ja, da sind wir gespannt. Herr Hassan, meine erste Frage: Wie sind Sie hierher gekommen?
Mit einem Taxi, Schweißanfälle und mit zwei Taschen.
Und zwei Taschen. Ja. Alleine oder in Begleitung?
Alleine, alleine. Der Anwalt hatte mich angerufen. Ich hatte noch Haftaufschub beantragt. Und ich habe immer wieder den Anwalt gefragt, hey, haben wir noch ein bisschen Zeit? Und irgendwann hat er mich angerufen. Ich war auf der Baustelle. Und hat gesagt, so mein Lieber, Sie haben Haftbefehl. Wenn Sie jetzt nicht ganz schnell in die Haftanstalt fahren, dann landen Sie im geschlossenen Vollzug. Ganz schnell nach Hause, Taschen gepackt, Taxi, noch aus dem Fenster geguckt, ob da ein Polizeiauto steht oder runtergerannt und gesagt, fahren Sie bitte los dahin.
Ja, das war ja eigentlich also relativ Hals über Kopf.
Hals über Kopf, Hals über Kopf.
Ja.
Wie lange bist du jetzt schon hier?
Ich bin jetzt einen Monat hier heute, genau. Heute einen Monat, genau, bin ich hier.
Ja. Und vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, Herr Hassan, warum sind Sie denn hier?
Ich bin hier wegen Anbau von Betäubungsmitteln und Kreditkartenbetrug.
Okay.
Genau, genau. Ich hatte für beide Straftaten eine Bewährung.
Ja.
Die sind schon etwas lange her.
Ja.
Und da wurde eine Zusammenführung gemacht und da wurde eine Haftstrafe gebildet.
Ja, okay. Und jetzt haben Sie hier, wie lange müssen Sie hier sein?
Ich muss jetzt hier drei Jahre.
Drei Jahre.
Drei Jahre.
Ja. Okay.
Und wenn ich es richtig verstanden habe, deine Taten liegt aber 9 Jahre zurück, die letzte Tat, oder?
Die letzte.
Oder die, für die verurteilt wurde.
Die vorletzte Tat ist 2015, wegen der Plantage.
Ja.
Und die letzte Tat war 2019.
Mhm. Ja.
Genau, genau.
Ja, okay. Wollen Sie etwas erzählen zum Beispiel zu der Plantage?
Ja, natürlich. Gerne. Ja, wie gesagt, damals habe ich im Obdachlosenheim gewohnt.
Oh.
Bei so einer Einrichtung.
Ja.
BSD hießen die. Das war auch eine sehr nette Frau. Und irgendwann habe ich YouTube geguckt. Dann habe ich so eine Anleitung für so eine Plantage gesehen. Da habe ich gesagt, hey, geil, mache ich auch. Dann war ich ein bisschen größenwahnsinnig und ist gleich eine Lagerhalle geworden in Müncheberg. Hab dann angefangen mit dieser Plantage, hab's oft versucht, es hat nie geklappt so am Anfang, war ziemlich aufwendig,
ja,
das Ganze aufzubauen, sich Geld zu leihen, Elektrik, Bewässerung und, die ganze Geschichte. Irgendwann hat's dann geklappt mit den Pflanzen und alles lief gut, ja, und dann wurde ich schon verhaftet.
Das ging dann relativ schnell.
Das ging sehr schnell, ja. Bei mir zu Hause wurden 7,8 Kilo Gras gefunden.
Ja.
Und in der Plantage, aber noch nicht abgetrocknet.
Also Sie hatten schon geerntet?
Ich hatte schon einen Teil abgeerntet.
Ja, okay. Mhm.
Und in der Plantage waren bestimmt noch 50, 60 Kilo.
Mhm. Sie hatten vorher mit Pflanzen nie was zu tun gehabt? Oder
nie
so?
Was zu tun.
Also kein...
Nie was zu tun. Ich habe Pflanzen zwar gemocht, aber...
Ja, aber so in der Art nicht.
Nee.
Nee, okay. Waren Sie denn vorher, hatten Sie da einen Job? Also Sie waren ja...
Ich hatte nie einen richtigen Job.
Nee.
Ich hatte nie einen richtigen Job, nie eine Ausbildung gemacht, immer abgebrochen.
Können wir vielleicht noch mal ein bisschen zurückgehen? Wo sind Sie geboren?
Ich bin in Berlin geboren.
Ja.
Im U-Bahn-Krankenhaus 1991.
Okay.
Genau.
Geschwister?
Geschwister habe ich zwei Brüder.
Mhm.
Eine Schwester, leiblich.
Ja.
Und ich habe noch 5 andere Geschwister.
Ja.
Die sind aber okay. Von anderen Müttern.
Ja, genau. Und dann Schule, ganz normal?
Ganz normal zur Schule gegangen. Es war alles in Ordnung. Irgendwann sind wir aus der Wohnung geflogen, weil mein Vater die Miete nicht bezahlt
hat. Oh,
ja. Und dann sind wir von Gitschiner Straße haben wir gewohnt. War eine gute Gegend in Kreuzberg damals. Ja. Sind wir ins Kottbusser Tor gezogen. Und da kam ich so zum ersten Mal mit Kriminalität in Berührung überhaupt. So, ja. Was das ist, ja.
Also nach der Schule denn eben keine Ausbildung gemacht.
Keine Ausbildung.
Es ja. war jetzt auch keiner, der gesagt hat, Junge, du machst jetzt eine Ausbildung.
Doch, doch, auf jeden Fall.
Ja?
Ja,
die Mutter?
Die haben oft versucht, ja, die haben alles versucht, was geht. Aber ich war uneinsichtig.
Oh, ja.
Ja, ich habe Schule in der 8. Klasse abgebrochen. Immer wieder sitzen geblieben in der 8. Klasse. Mhm. Und dann habe ich eine Ausbildung OSZ-Bau
ja.
angefangen, abgebrochen. Dann OSZ-Metallbautechnik, auch angefangen, abgebrochen. Mhm. Oft abgebrochen, leider.
Ja.
Ja.
Also so standen Sie eigentlich mit leeren Händen da, was die ISO-Qualifikation betrifft.
Genau, ja. genau.
Und das sind Sie ausgezogen von zu Hause irgendwann?
Irgendwann bin ich ausgezogen in dieses Obdachlosenheim da.
Ja, gab es Konflikte?
Es gab viele Konflikte zu Hause, ja.
Ja, ja.
Viele Konflikte.
Okay. Und dann kam der Schritt hier mit dem Cannabis.
Also der Schritt mit dem Cannabis, ja.
Ja, dieser unglückselige YouTube-Film.
Dieser, ja, den gibt's noch immer. Zuhörer kann man ja. legal kaufen.
Ja, ja, ja.
Wie ist es gekommen, dass die Polizei auf dich kam oder dass du geschnappt wurdest?
Ja, ich war eigentlich schon mit allem fertig und dann hat mich einfach ein Nachbar angeschissen. Er hat gesagt, hey, das riecht hier ein bisschen nach Gras. Und dann war ich zu Hause, habe die 7,8 Kilo noch abgepackt, in die Ecke gestellt. Meine Frau wusste nichts davon. Bin dann nach Münchenberg gefahren, habe mir nichts dabei gedacht. 40 Kilometer vorher habe ich noch ein Polizeiauto gesehen mit so einem Scheinwerfer. Und als ich ankam, volle Hütte. Die kamen überall her.
Ja.
Überall. Okay. Ich habe direkt gesagt, hey.
Ja, da die Verhaftung. Sie sagen gerade, Ihre Frau zu Hause, da wohnten Sie nicht mehr in diesem Heim.
Nein, da wohnte ich nicht mehr in diesem Heim.
Ja,
okay. Da wohnte ich nicht mehr in diesem Heim. Da wohnte ich schon in der eigenen Wohnung.
Ja, ja.
Genau, genau.
Und du bist verheiratet?
Ich bin verheiratet, ja.
Wie lange schon?
Ich bin seitdem ich 19 bin verheiratet.
Wow. Ja. Was passierte dann, als Sie verhaftet wurden, anschließend?
Ja, als ich verhaftet wurde.
Ja.
Dann kam ich in Haft, in die Haftanstalt Neuruppin in Vulkow.
Weil es in Brandenburg war.
In Brandenburg, genau.
Ja, ja.
Mhm. Ja, war ein bisschen ungewohnt. Da waren viele nur Deutsche und normalerweise, ich komme aus Berlin. Berliner Junge, auf einmal bin ich in Brandenburg im Gefängnis. Waren aber alle nett.
Ich will mich mal einhaken, weil ich die ja. Anstalt nicht kenne. Also ich habe selber nur in Moabit gesessen.
Ja.
Weißt du, so eine riesige Anstalt, 900 Leute. Wie ist Brandenburg, Vulkow, da die Anstalt, ist die eher klein oder?
Das ist ein Riesending, das ist ja. mit zig Mauern, ist total im Wald irgendwo gelegen. Da denkst du dir auch, du bist irgendwo.
Ja, ist ja auf dem Land.
Ja, ja, ist auf dem Land.
Kennen Sie die Anstalt?
Ja, ich kenne die Anstalt, ja. Eine Anstalt ist geschlossen für Zuse.
Ja, genau. Ich kann
nicht genau sagen, wie viele Haftplätze.
Ja.
Aber es ist schon eine große Anstalt, ja.
Ist eine große Anstalt, ja.
Ja. Und Sie waren das erste Mal in Haft?
Das erste Mal, ja.
Und das war dann auch beeindruckend?
Das hat mich kaputt gemacht, die ersten Tage.
Hm.
Ja, das hat mich echt kaputt gemacht. Ich habe überlegt, ey, was machst du jetzt? Alles verloren, die ganze Arbeit, die ich da reingesteckt habe in diese kriminelle Scheiße.
Ja.
Und
aber eben auch die Freiheit verloren.
Und die Freiheit verloren, das auch noch. Meine Frau, meine Familie.
Ja. Wie hat die reagiert?
Die wurde auch verhaftet an dem Tag meiner Verhaftung.
Ja.
Die wurde nach Moabit gebracht. Da haben die sie ein bisschen durchfragt, abgefragt und so weiter. Dann haben die sie nach Frankfurt-Oder geschickt, meine Frau. Haben sie auch abgefragt, befragt, ob sie denn irgendwas sagen will. Sie hat Nein gesagt. Und dann haben die sie rausgeschickt, hey, gehen Sie nach Hause.
Ja, sie ist aber sie ist auf freien Fuß geblieben.
Auf freien Fuß, ja.
Ja.
Genau.
Okay, und wie lange sind Sie denn in Vulkow geblieben?
Ungefähr 35 Tage. 35 Tage.
35 Tage. Ja. Und was ist dann passiert?
Dann kam ich raus. Der Anwalt, ich hatte einen Gerichtstermin, Haftprüfung. Und ich war in der Zelle, ich habe gesagt, hey, du kommst niemals raus mit so viel, mit so einer Riesenmenge Gras, abgepackten Teil schon mal und in dem Ausmaß, ne? Der Anwalt hat gesagt, hey, sie kommen raus. Hab mit einem Richter geredet. Mhm. Und Gott sei Dank, ich bin rausgekommen. Genau. Erleichtert.
Erleichtert.
Ja, ja, diese Haft, die setzt einen schon zu.
Ja. Ja.
Wie war die Reaktion Ihrer Frau? War die denn, sag ich mal, dass sie dann plötzlich weg waren, war sie sauer auf sie? Weil letztendlich sie ja für die Tat verantwortlich waren.
Ich allein war für die Tat verantwortlich, ja. Sie wusste ja auch von gar nichts.
Ja.
Natürlich war sie sauer. Meine ganze Familie war sauer, traurig. War schon eine Blamage, so eine Scheiße da zu machen. Am Ende habe ich... Es war ein Riesenfehler. Ja, es war ein Riesenfehler.
Okay. Diesen Schritt gegangen zu sein.
Ja, diesen Schritt. Ich habe mir gewünscht, dass mich jemand vorher aufhält. Wirklich. Ich habe mir gewünscht, hey, ich wünschte mir, jemand hätte mich gepackt und gesagt, hey, du machst jetzt eine Ausbildung, ob du willst oder nicht, und du brichst nicht mehr ab. Mhm. Es gab ja meine Eltern, aber das habe ich halt ausgeblendet, ne? Genau.
Und als du dann aus Vulko rauskamst, wie lange hat es denn gedauert, bis du den Prozess hattest wegen der Plantage?
Die Anklage kam erst eine Woche vor Verjährung. Eine Woche vor Verjährung kam erst die Anklage. Genau, und in der Zwischenzeit hatte ich ja schon wieder eine Straftat begangen. 2019.
Wie kam das zustande? Und warum, wenn man denn schon mal vorher praktisch, ich sag zumindest mal einen Schuss vom Bug bekommen hat, und die Sache praktisch dann zur Inhaftierung geführt hat, warum nochmal?
Ich sag mal so, ich habe lange mit mir gekämpft, ich wollte das nicht, wirklich. Ich wollte diese zweite Straftat eigentlich gar nicht. Mein Bruder hat sich anstellen lassen bei einer Postfiliale und hat immer wieder gesagt, hey, komm, schnappen wir uns die Kreditkarten, lass uns das machen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt mich schon eine gute Baufirma aufgebaut mit 6 Festangestellten. Mit über 30.000, 40.000 Euro Umsatz im Monat. Davon träumen viele Leute.
Wie haben Sie das gemacht? Sie kommen ja nicht vom Bau.
Ich komme nicht vom Bau. Ich habe mir viel Mühe gegeben.
Ja.
Genau. Ich habe meine ganze Energie, so wie ich damals in diese Plantage gesteckt habe, als ich rausgekommen bin, habe ich mir ein Ziel vorgenommen. Habe es mit einem Spätkauf vorher noch versucht. Hat nicht geklappt. Mhm. Aber ich habe das alles ausgebaut, diesen Spätkauf, das ganze Holz, den Boden fertig. Habe ich gesagt, hey, gefällt mir, doch jetzt. Und diese 2 Ausbildungen haben mir echt geholfen. Dann habe ich mich selbstständig gemacht.
Ja. Sie haben gemerkt, das können Sie und das macht Ihnen Spaß.
Das kann ich, genau.
Da haben Sie Talent und haben sich dann in dieser Richtung selbstständig gemacht.
Genau, genau. Habe auch Fortbildung gemacht.
Ja, okay.
Und hast dann ein relativ erfolgreiches Unternehmen aufgebaut mit 6 Angestellten, 30.000, 40.000 Umsatz im Monat.
Ja, das war noch nicht gewinnbringend, aber der Umsatz war schon riesig für mich. 40.000, 50.000 Euro mit 5-6 Leuten.
Also Ihnen ging es wirtschaftlich nicht schlecht?
Mir ging es nicht schlecht.
Was war denn der Grund?
Mein Bruder war damals auch dabei.
Ja.
Bei dieser Plantage. Der wurde damals auch angeklagt.
Okay.
Und der hat... Ich habe mich so gefühlt, als ob ich ihm was schuldig bin irgendwann. Ich habe gesagt, ey, es ging mir gar nicht um Geld. Jetzt wirklich... Ich habe mir einfach nur... Ich war so blöd. Ich habe gesagt, ey, ich bin ihm was schuldig. Mach einfach mit. Und hast du noch ein bisschen Taschengeld und ihr werdet schon nicht erwischt.
Wie genau ist der... Betrug abgelaufen? Also was habt ihr gemacht mit Kreditkarten? Oder wie kommt man von angestellter Post zu einem Kreditkartenbetrug?
Ja, darüber würde ich jetzt nicht so, nicht, dass Leute nachahmen.
Ach so, ja. Nee, ich wollte ja keine Anleitung abquatschen.
Ich wollte nicht jetzt, dass die Leute es noch... Aber wie gesagt, wir haben das alles gemacht.
Also hatte man fremde Kreditkarten?
Mit Benz.
Mit Pins, und hat dann entsprechend Geld abgehoben oder Dinge bestellt oder gekauft oder so. Ja,
nur Gelder abgehoben.
Ah, nur Gelder abgehoben, ja.
Okay. Auch nur größere Summen, 1000 Euro.
Ja. Ja,
immer wieder.
Wie hoch ist der Schaden, der entstanden ist? Wissen Sie das?
Der Schaden ist bei meinem Bruder viel höher. 60.000, 80.000. Okay. Bei mir war der 30.000.
Ja.
Und so noch was eingestellt bei mir. Ja. Damit ich habe die Haftstrafe hier angenommen. Die Staatsanwältin hat gesagt, nimm die Haftstrafe an. Mhm. Und ich stelle das ein. Mhm. Was noch in der Hinterhand sozusagen ist, was ich auch begangen.
Mhm.
Da war ich auch sehr dankbar dafür. Genau.
Und wie haben sich die Haftstrafen jetzt aufgeteilt? Also wie lange hast du für die Plantage bekommen und wie lange hast du für den Kreditkartenbetrug bekommen?
Ich hatte für die Plantage 1 Jahr 8 Monate bekommen, habe dann Berufung eingelegt, um die Strafe natürlich so gering wie möglich zu drücken, damit ich auf diese 2 Jahre Bewährung komme, weil ich wusste, ich hab die andere Scheiße noch an der Backe, die hat an mir geklebt.
Ja.
Und Berufung, habe dann 1 Jahr 6 Monate bekommen, wegen der Kreditkartensache, habe ich 1 Jahr 9 Monate bekommen gehabt, ungefähr. Wurde auch nochmal runtergedrückt auf 1 Jahr 6 Monate. Am Ende waren es 3 Jahre 2 Monate. Das Gericht hat mir dann 3 Jahre gegeben, genau.
Ja.
Aber nochmal zurück zu meiner Baufirma, als ich da hochgenommen wurde mit diesen Kreditkarten in der Nacht. Ich war am Geldautomat, habe das Geld abgehoben, mehrfach. Plötzlich kam ein Auto angefahren. Kriminalpolizei, ich habe die Tür aufgerissen, bin rausgerannt. Mein Bruder war mir, hat gesagt, renn weg. Am Ende wurde ich da erwischt, Gott sei Dank. Ich habe mich erleichtert gefühlt.
Ja.
Ja.
Also irgendwie ist da ja ein Alarm ausgelöst worden, anscheinend.
Nee, die haben mich observiert.
Ach so.
Die haben mich observiert. Genau. Die hatten mich observiert. Ich habe zu meinem Bruder gesagt, hey, ich glaube, die observieren uns. Aber er hat gesagt, ich will mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Ich habe ihm immer gesagt, ich glaube, die observieren uns und das bringt doch alles nichts. Ja, am Ende haben die uns observiert und Gott sei Dank.
Heute sagen sie Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja.
Ja.
Mein Bruder macht gerade eine Ausbildung, der ist auch im offenen Vollzug jetzt.
Seid ihr hier beide in der gleichen Anstalt?
Nein,
okay.
Der ist woanders.
Aber er macht jetzt eine Ausbildung.
Okay,
er ist ein bisschen jünger als Sie.
Er ist jünger als ich.
Ja.
Er ist 4 Jahre jünger.
Okay.
Und wenn du hier aufgenommen wirst und außerhalb der Anstalt arbeiten kannst, willst du dann weiter in deiner Baufirma arbeiten?
Ja, genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Also das ist das, was dir seit vielen Jahren Spaß macht?
Macht mir einen Riesenspaß. Ich habe auch seit 4,5 Jahren keine Straftat mehr begangen. Ich würde auch nie wieder eine Straftat begehen.
Ja.
Weil damals, als ich mit den Kreditkarten auch verhaftet wurde, wurde später ein neuer Haftbefehl wegen den anderen Fällen erlassen. Und ich habe damals für die evangelische Kirche gearbeitet, für den evangelischen Kirchenkreisverband. Die Polizei hat da angerufen.
Für den waren Sie tätig, ja?
Für die war ich tätig.
Also, ja.
Okay. Als Hauptauftrag, Generalunternehmer.
Ja.
Die Wohnung zu sanieren. Die Polizei hat da angerufen und hat gesagt, hey, wir suchen den und den. Bin hingefahren auf Arbeit.
Ja.
Der Hausmeister hatte mich da noch hingelockt, angerufen, hey, komm mal vorbei.
Mhm.
Ja, und dann waren da auch 30, 40 Polizisten nochmal nach der Tat, nachdem ich auf frischer Tat erwischt wurde.
Mhm.
Das hat dann meine Firma von einem auf den anderen Tag.
Da war es natürlich Schluss.
Da war Schluss mit Firma. Die wollten mich da raus haben.
Mm.
Das war eine riesen Blamage.
Mm.
Ich durfte meine Sachen noch zu Ende machen. Und dann war Schluss mit den riesen Aufträgen und den Angestellten. Mm. Ging alles nur noch abwärts.
Mm. Haben Sie dadurch denn auch sich verschuldet?
Ja. Mein Aufenthalt wurde mir auch entzogen. Mm. Ich habe nur noch 6 Monate bekommen.
Ach, du hast für Deutschland nur einen Aufenthaltstitel?
Ja,
obwohl du hier geboren bist.
Ich war kurz davor, einen deutschen Pass zu kriegen, wollte den auch beantragen. Und dann habe ich diese Scheiße da wieder gemacht und habe mir alles verbaut.
Also obwohl du, ich sag gerade nochmal ganz speziell machen, obwohl du in Berlin geboren bist und du hast ja eben selber gesagt, ich bin Berliner Junge.
Ich bin Berliner Junge.
Hast du nie einen deutschen Pass bekommen bislang?
Nee, mein Vater wollte auswandern, ist nach Libanon gegangen und hat gesagt, hey, Libanon gefällt mir doch nicht, ich komme mal wieder. Hat für sich einen deutschen Pass beantragt und für mich und meinen anderen Bruder hat er leider nicht beantragt.
Genau. Ja. Und jetzt musst du alle 6 Monate, geht's halt immer von Duldung zu Duldung weiter.
Genau, genau, weil diese ich habe versucht, die Haftstrafe zu drücken, so gut wie es geht, weil ich wusste, ab 3 Jahre werden die versuchen, mich abzuschieben.
Ja. In einem Land, wo sie noch nie waren.
Oder waren? Ich war da einmal und ich habe es gehasst. Weil ich bin hier geboren, in Berlin.
Ja.
Die Leute sind ganz anders da.
Und wie ging es dann weiter? Also dann wurden sie nochmal
verhaftet. Auf der Baustelle.
Auf der Baustelle. Was ist dann passiert?
Dann kam ich zum Haftrichter. Ich meine, ich hatte schon die Anklage und alles. Es wurde einfach ein neuer Haftbefehl geschrieben aufgrund neuer Erkenntnisse, ja, die Polizei hatte. Die waren ja auch richtig, die hatten. Der Haftrichter hat mich verschont, Gott sei Dank. Und seitdem mache ich weiter. In meiner Firma versucht, so gut wie es geht.
Also bis zur Selbstständung?
Bis zur Inhaftierung.
Ja.
Genau.
Und das ist jetzt wie lange her?
4 Wochen, genau, 4 Wochen.
Ach ja.
Ja, 4 Wochen bestimmt. Ja. Und wartest jetzt wahrscheinlich wie alle, ich kenne das auch selber noch von mir, halt freudig und ungeduldig auf den Tag, an du aufgenommen wirst.
Ja, genau, ich warte auf den Tag, dass ich aufgenommen werde.
Wie ist denn dein Eindruck so? Du kennst ja jetzt auch U-Haft, also aus Wulko. Wie war denn dein Eindruck von den ersten Tagen hier? Gerade so, wenn es zu einer U-Haft vergleichst.
Anders, U-Haft ist eine Katastrophe. Das ist schon eine psychische Belastung auch. Man weiß nicht, was passiert. 1 Stunde am Tag darfst du raus und 2 Stunden hast du Aufschluss. Das ist da schon übel. Man ist psychisch kurz vorm Versagen. Ich weiß nicht, wie ich mich da noch so aufrecht erhalten konnte. Ich hatte dann da 2 Jungs gefunden, auch Araber.
Ja.
Und mit denen habe ich mich dann, ich habe versucht weiterzumachen. Ne?
Aber sie waren schon verzweifelt in der Situation.
Ich war extrem verzweifelt.
Ja.
Ich war nämlich auch davon überrascht. Ich kannte ja auch einen Urft und im Vergleich dazu war ich über, also ganz positiv überrascht, wie viel angenehmer die Inhaftierung hier im offenen Vollzug ist, im Vergleich.
Hier die Inhaftierung ist viel, viel angenehmer. Die Beamten sind netter, habe ich das Gefühl. Sind alle eigentlich nett, aber hier ist es ist eine lockere Stimmung halt, ne? Eine Stimmung.
Oder allein es mir gut tut, dass man hier die Möglichkeit hat, sich auf dem Gelände frei zu bewegen.
Ganz genau.
Dass man nicht 1 Stunde am Tag raus in die Sonne kann, sondern zwischen 7 Uhr morgens und 22 Uhr.
Genau.
Jederzeit.
Genau. Und dass die hier halt sagen, hey, wir prüfen, ob du geeignet bist, ob du raus darfst arbeiten, oder du gehst jetzt in den Geschlossenen. Ich meine, jeder kriegt hier eine Chance. Das ist auch schon viel wert.
Also sie wussten, dass sie sich hier stellen müssen. Wie war die Zeit davor?
Katastrophal.
Können Sie das mal ein bisschen schildern?
Nachdem ich wusste, dass ich eine Haftstrafe jetzt kriege, 3 Jahre, und ich auch das Ding schlucken werde und den Brief bekommen habe von der JVA, ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich sage, Junge, jetzt kommst du wieder in den Knast. Mal gucken, wie das für dich ausgeht. Hab versucht, meine Sachen draußen noch zu regeln. Man schafft es aber irgendwie nicht mehr. Man nimmt sich das alles vor, zu regeln, noch bevor man in Haft ist. Aber an dem Tag, als ich hier war, habe ich mich erleichtert gefühlt, sage ich mal. Hey, jetzt hat's ein Ende. Du bist jetzt hier. Du brauchst nicht mehr wegzurennen, auch mit den Gedanken, ne?
Also die letzten Nächte vor dem Strafantritt waren schon schlaflos.
Schlaflos, ich habe nichts gegessen, meine Frau hat mich nicht mehr wiedererkannt. Depression, extreme Depression. Ich habe hier einen Sohn, ich wusste, es wird übel, wenn ich ihn nicht mehr sehe und meine Frau und mein Vater.
Ach, du bist auch Vater?
Ich bin auch Vater, ich habe einen Sohn, der ist 4 Jahre alt.
Mhm.
Und ich schäme mich auch hier zu sein, meinen Sohn und meine Frau im Stich gelassen zu haben, natürlich. Und das hat mich all die Zeit davor so belastet. Ich wusste, hey, ich muss ins Gefängnis. Ich habe alles versucht mit einem Anwalt. Haftaufschub und.
Ja.
Es hat nichts mehr gebracht. Mhm. Mhm. Aber jetzt bin ich erleichtert, hier zu sein, Gott sei Dank.
Hast du, weil das Thema hatten, wie in anderen Podcast-Folgen schon, hast du probiert, deinem Sohn zu erklären, wo du hingehst, oder war das hier mit 4 Jahren noch zu jung, um zu verstehen, was das bedeutet, Gefängnis?
Er ist 4 Jahre, er versteht nichts.
Ja.
Ich war der einzige Vater im Kindergarten, der gearbeitet hat. Mhm. Und jetzt soll man da anrufen und sagen, hey, ich bin jetzt im Knast. Mhm. Kannst du ja auch nicht machen. Dann sagen, hey, der hat gearbeitet. Alle Eltern haben nicht gearbeitet. Der hat gearbeitet, jetzt sitzt er im Knast. Mein Sohn versteht das auch gar nicht, der ist 4 Jahre alt.
Mhm. Als sie die letzte Straftat begangen haben mit den Kreditkarten, ja, war der Junge schon da.
Der war schon da. Der war 3-4 Monate alt. Ich hatte auch echt gekämpft, diese Straftat zu begehen, aber ich habe mich letzten Endes, ich habe es gemacht.
Ja. Falsch entschieden.
Falsch entschieden. Falscher Stolz. Ich hatte alles. Ich hatte eine gesunde Familie. Ja. Mir ging es gut. Ich habe mir alles damit kaputt gemacht.
Als sie dann hier waren, hier die Ladung zum Strafantritt an der Zentrale überreicht haben und hier dann aufgenommen wurden, wie ist ihnen das vorgekommen gegenüber, also im Vergleich zu Vulko?
Ja, Vulko ist eine ganz andere Nummer. Ich bin hier durch die Tür, hallo, guten Tag, habe alle meine Dokumente abgegeben, habe alle meine Dokumente abgegeben, mein Haftantritt, bin dann in so eine kleine Zelle, musste Urin abgeben und Alkoholtest. Wie gesagt, ich nehme keine Drogen, keinen Alkohol. Ich habe das einmal probiert, alles. Das ist auch nichts für mich.
Selbst als Sie angepflanzt haben?
Selbst als ich angepflanzt habe, habe ich das nicht konsumiert.
Ja.
Mir ging es nur ums Geld, genau.
Ja, dann wurden Sie hier aufgenommen. Erstmal, man hat Ihnen die Anstalt gezeigt?
Man hat mir alles gezeigt, die Anstalt, mein Zimmer. Hier gibt es viele Möglichkeiten, auch zu arbeiten. Ein Sportraum, ein schönes Gelände. Ja, die ersten ein, zwei Wochen hatte ich auch schon Depressionen, muss ich echt sagen.
Ja.
Weil dieser Familienentzug, der ist übel.
Ja, Sie sind Familienmensch.
Ich bin Familienmensch.
Kamen deine Frau und dein Sohn dich hier schon besuchen?
Die kamen mich besuchen. In der ersten Woche schon, direkt. Gott sei Dank, das hat mir auch ein bisschen Kraft gegeben. Ja, und jetzt dürfen die jede Woche kommen, solange ich nicht aufgenommen bin.
Mhm. Und danach siehst du die wieder zu Hause?
Ich hoffe, danach sehe ich die, wenn ich aufgenommen bin, wieder. Ja.
Wie ist das, wenn dich hier deine Frau und dein Sohn besucht? Tut dir das gut oder ist dir das eher unangenehm, dass ihr euch hier halt im Gefängnis treffen müsst?
Ich freue mich natürlich, die zu sehen, aber wie gesagt, draußen hatte ich eigentlich nur meiner Familie zu tun. Hier, ja, wenn man, die kommen ins Gefängnis. Es ist halt alles eine relaxte Atmosphäre, aber keiner will seine Frau und sein Kind im Gefängnis haben, dass sie einen besuchen.
Ihr Junge realisiert das gar nicht.
Der realisiert das gar nicht.
Ja.
Ist vielleicht ein bisschen Glück, auch dann, dass der erst 4 ist. Weißt du, dann versteht er noch nicht genau, wo man ist. Und ich finde, wenn du dich hier auf dem Hof umguckst oder in einem Raum, wo du mit anderen sitzt, man würde es doch nicht direkt denken, es könnte auch ein Arbeiterwohnheim sein.
Ja, man denkt nicht, dass es ein Gefängnis ist. Mhm. Nee, man würde niemals denken. Viele, ja, auch, die hier sind, haben es auch gesagt.
So mit Kinder, die nicht wissen, dass sie in einer JVA sind.
Das merken die Kinder gar nicht, wenn die klein sind. Nicht, ja,
genau.
Ja.
Sie haben ja auch die Möglichkeit zu telefonieren.
Genau.
Das ist auch viel wert, oder?
Das ist sehr viel wert. In meiner Urhaft konnte ich nicht telefonieren. Ich hatte eine Sperre, weil mein Bruder mein Mittäter war und meine Frau zu Hause war, als Gras gefunden wurde.
Ja, okay.
Aber hier kann ich jeden Tag telefonieren, anrufen.
Ja.
Briefe kann man schreiben.
Und Sie telefonieren auch täglich?
Täglich. Ja. Meiner Frau, mein Sohn, täglich.
Und Ihre Frau ruft Sie auch an?
Genau. Jetzt kommt ja bald Telio, dann ist zu Ende mit angerufen werden, dann kann man nur noch anrufen.
Ja, ja, das stimmt.
Und ich stelle mir das gerade mit Kindern schwierig vor, weil wenn man selber zu Hause anruft, da ist dann ja nie, passt das gerade, wird vielleicht gerade der, ja, Kleine ins Bett gebracht hat er vielleicht gerade Hunger. Und ich glaube, es ist ein schöneres Gefühl, als Papa angerufen zu werden, als dass man derjenige sein muss, der anruft, oder?
Ja.
Ja, stimmt. Und wie sieht denn hier Ihr Alltag aus?
Mein Alltag?
Ja.
Im Moment ist ja Ramadan. Ich faste.
Ja, okay.
Arbeit habe ich noch nicht. Ich habe mich am ersten Tag schon beworben für Arbeit. Aber seit 4 Wochen, ich warte. Ich lese viel. Ich bin in meiner Zelle, mache ein bisschen Sport.
Auf welche Arbeit hättest du am meisten Bock in der Anstalt?
Was mit Handwerk, auf jeden Fall.
Ja, vielleicht hier die Holzwerkstatt.
Ja, genau, das wäre optimal.
Ja, einen Antrag haben Sie gestellt. Anscheinend gibt es keine Arbeit, also keine Arbeitsplätze, die frei sind.
Genau. Es geht ja, die Leute werden ja aufgenommen
und
dann sind wieder Arbeitsplätze frei natürlich.
Ja.
Ich warte. Ich soll nächste Woche rankommen.
Nächste Woche ist dann schon Zuckerfest?
Die Woche ist Zuckerfest.
Immerhin, dann kannst du sogar wieder essen, wenn du arbeitest.
Ja, genau.
Das ist ja bestimmt dein erster Ramadan, an dem du fastest. Du hast ja bestimmt früher schon mal gefastet.
Immer, ja.
Wie findest du es im Gefängnis leichter umzusetzen, weil du sagst, naja, man hat eh so Ruhe, man sitzt in der Zelle. Oder findest du es anstrengender, hier zu fasten, weil man halt nicht mit anderen abends zusammen so gut Iftar machen kann, weil man ja eh schon ein bisschen mental belastet ist?
Nein, es fällt einem viel, viel leichter. Weil wenn die Gedanken die ganze Zeit bei der Familie sind und bei der Arbeit, dann isst du auch nichts. Trotz Ramadan trinke ich am Abend einen Kaffee und esse Kleinigkeiten. Ich habe gar keinen Appetit hier.
Und machst du abends zusammen mit anderen Leuten die Fasten, Iftar, oder machst du eher...
Nein, ich bin lieber alleine.
Ja?
Ich bin lieber alleine. Ich bin für mich.
Einige treffen sich denn, denke ich mal.
Viele treffen sich hier, ja.
Ja.
Aber ich will lieber meine Ruhe haben.
Ja, okay. So ist jeder verschieden.
Genau.
Cool, Mahmoud, ich danke dir für deine Offenheit.
Danke.
Wir haben als Tradition, dass wir am Ende unserer Podcast-Folgen immer die Wunschzeit haben. Das heißt, du kannst dir jetzt noch was wünschen. Das kann entweder ein Wunsch allgemein für den Offenen sein oder ein Wunsch dich selbst betreffend, was du dir wünschst. Aber das ist ja meine Frage nicht noch. Was wünschst du dir für den offenen Vollzug und für deine Zeit hier?
Ich wünsche mir nur eine Chance. Mehr nicht, ich wünsche mir nur eine Chance, dass mir eine Chance gegeben wird, dass ich beweisen kann, dass ich nicht mehr kriminell werde.
Also es geht hier um die Aufnahme?
Genau,
ja.
Es geht mir um die Aufnahme. Ich wünsche mir nur, dass ich aufgenommen werde.
Ja. Die Zeit bis dahin ist belastend?
Sehr. Weil hier erzählt jeder was anderes. Weißt du, verrückt.
Dann machen wir vielleicht noch Tippzeit. Ich gebe dir den Tipp, lass dich nicht so viel verrückt machen.
Ja, nein.
Andere machen einen viel verrückt. Das ist ein Hinweis, dass du nicht aufgenommen wirst. Das ist ein Hinweis.
Ja, genau.
Ich habe nach einer Zeit da einfach nicht darauf gehört und habe das auf mich zukommen lassen. Und dann.
Ich lasse auf mich zukommen. Ja. Seit einer Woche bin ich ganz.
Ja, dann haben wir noch was vergessen.
Ich kann nur noch mal an alle draußen empfehlen. Vergoldet eure Zeit nicht sinnlos abzuhängen oder mit irgendwelchen kriminellen Sachen. Es ist die übelste Zeitverschwendung. Man denkt zwar, man hat ein bisschen Geld oder was gerissen, am Ende des Tages ist man aber nur gesellschaftlich der Verlierer, wenn man im Knast ist und Leuten schadet. Nein, ich danke Ihnen erst für die Einladung. Danke.
Ich danke.
Ja.
Bedanke, dass du da warst. Ich bedanke mich bei den Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören.
Ebenfalls. Und Herr Hassan, toll, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit uns zu sprechen, heute an dieser Podcast mitzuwirken. Vielen Dank nochmal.
Ich danke Ihnen.
Mahmoud, von mir, ich wünsche dir alles Gute, eine baldige Aufnahme.
Dankeschön.
Und ich drücke dir die Daumen, dass das mit deinem Handwerksbetrieb weiter erfolgreich läuft.
Danke. Ich bedanke mich jetzt.
Ja. Bis zur nächsten Woche.
Bis dann.